Wir sind bei einer neuen Folge von Die Zeit der Bestien, der Schwarz-Weiß-True-Crime-Podcast. Das heißt Verbrechen aus den Jahren bis 1967, weil da kam der erste Farbfernseher in den ersten deutschen Haushalt. Ich sitze hier mit... Oh mein Gott, ich weiß deinen mittleren und deinen Nachnamen nicht auswendig. Wie peinlich ist das? Ja, Jonathan! Okay, oh mein Gott.
Kein Problem.
Ich bin so schlecht mit Namen. Ja, wir kennen uns, aber ich merke mir gerne Nachnamen. Kennst du meinen Nachnamen?
Schmidt.
Verdammt, natürlich. Du kennst ihn.
Ah, ja. Okay. Ich musste ja nach deinem Namen suchen und du hast ja da 1000 Leute dran stehen an der Klingel. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Da mal suchen. Ne? Da sagst du in deinem Kopf die ganze Zeit Schmidt. Während du dann suchst, du gehst an Nguyen vorbei, du gehst an Mohammed vorbei, du gehst an Müller vorbei. Schmidt. Deswegen kenne ich deinen Namen.
Wir drehen es jetzt einfach so. Jonathan, stell du dich doch vor, du kannst es viel besser.
gut, merke ich mir den Trick auf jeden Fall. Stell dich doch mal bitte vor. Also, Jonathan Christy Akins. Das ist mein Name.
Akins, verdammt. So ähnlich klingt irgend so eine bescheuerte Diät, ne? Atkins hätte ich mir merken können.
Atkins wird auch sehr oft angenommen. Sehr oft, wenn ich ein Uber bestelle oder so. Dann, Atkins, ne? Oder
siehst du?
Aufgeschrieben, ja. Atkins. Ja.
Okay. Ja. Also es ist nicht mein... Nee. Also doch, es ist meine Schuld.
Nichts gegen die Diäten, wer das irgendwie mal so eine Phase hat und das braucht und so weiter, ne? Aber nee, ich bin das nicht.
Gut. Wäre auch ein bisschen absurd. Wenn ihr auf Insta guckt, die Bestienzeit, dann seht ihr auch, wie ich das jetzt meine. Da ist nämlich ein Foto von Jonathan drinne und da sieht man, warum der bestimmt keine Diät braucht. Das wäre gruselig. Wenn du weiter abnimmst, siehst du aus wie so ein Streichholz. Nein.
Ja. Hauptsache, da kommt noch Feuer raus.
Sehr schön. Jonathan ist etwas extrem Untypisches.
Mm.
Er lebt in Berlin und er ist hier geboren.
Mm.
Die meisten, die ich kenne, sind hier, also ich bin hier auch nicht geboren.
Stimmt. Also, ja, wenn ich draußen bin und dann jemanden treffe, eine Person, die dann sagt, ja, ich bin hier geboren, dann gucke ich zweimal hin. Also, like, so, ne, was, wie bitte, was?
Ja, oder?
Ist hier geboren? Wo, was, wie?
Ja.
Es ist ungewohnt auf jeden Fall. Und ungewohnter geworden auch, seitdem die ganzen Mietpreise und so gestiegen sind, ne? Also, sehr, sehr viele sind weggezogen, sehr viele, die ich kannte. Da, wo ich groß geworden bin, halt an der U8, ne? Gerade auch diese Linie. Da gibt's halt viele, viele, die, ja, auf eine Art vertrieben worden sind. Auf jeden Fall.
Ja, klar, safe. Absolut. Ja. Ich suche ja auch gerade eine Wohnung in Berlin. Mhm. Und, beziehungsweise, ich habe die Suche eigentlich für den Moment eingestellt, weil es ist,
Aber dafür muss ich sagen, diese Aussicht hier, wir sind in einem Hochhaus, fantastisch.
Muah. Das stimmt.
Richtig lecker.
Genau, Jonathan ist im Märkischen Viertel groß geworden. Meine Kindheitserinnerung an das Märkische Viertel ist, kurz nach dem Mauerfall bin ich mit meiner Mama da immer rüber, weil wir da einen Verwandten hatten und haben den halt besucht und haben bei ihm geputzt, ein bisschen sauber gemacht und um ihn gekümmert. Und dieses Viertel war für mich als Kind immer so voll absurd, weil es war Westen, das war natürlich voll cool und so, ne? Aber diese Hochhäuser, ich erinnere mich nur an ewig lange, dunkle, graue Gänge, an den Geruch von Pipi überall. Ja, und dass halt auf den Spielplätzen nie, also nicht einmal ein Kind war.
Ja,
nie.
Ja, vor allem.
Wo wart ihr?
Ja, nicht auf dem Spielplatz. Ja. Wir haben halt andere Ecken gefunden und gesucht, weil das Problem war, also mittlerweile ist es extrem anders, ne? Du hast die Spielplätze, da sind erste Sahne jetzt mittlerweile, wirklich. Also die sind, ist alles renoviert, saniert. Es ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir, es hieß ja auch Bolzplätze, ne? Man hat nicht Fußballplatz gesagt.
Ja, stimmt.
Weil
stimmt,
es war aus Stein, stimmt, der Boden. Ja. Und die Wurzeln der Bäume, die haben sich durchgebrochen, sodass du nicht einfach gerade ausrennen konntest. Du musstest wissen, du musstest aus der Gegend kommen, um zu gewinnen. Weil du dann wusstest, wo welche Wurzel aus dem Boden sprießt, so, ne?
Krass,
den Beton hochhebt, damit du weißt, wo du wie laufen kannst, während du spielst.
Ja.
Ne? Weil du hast halt gemerkt, wenn Leute dazugekommen sind und du warst halt richtig mitten im Spiel, so on fire, so, ne? Dann ist es ja nicht so, wenn du den Platz kennst, dass du dann auch weißt, okay, da muss ich jetzt aufpassen, weil da ist jetzt der Beton höher, wegen der Wurzel, die da rausgeschlagen hat. Und die sind halt regelmäßig hingefallen, so, ne? Leute, die halt nicht aus der Gegend kamen. Da hat man
Heimvorteil.
Genau, war voll lustig. Nee, aber jetzt mittlerweile ist es halt wirklich schön. Und damals haben wir halt einfach nach anderen Sachen geguckt, so was man halt machen kann. So, ne?
Was kann man
Klassiker
machen?
Halt.
Ja. Also was konnte man machen, sagen wir es mal so, was konnte man machen?
Man hat es ja auch Steintal oder Steinmeer genannt. Ne? Also es gab halt viel, viel Beton, viel Stein. Ja. Da haben wir halt auch viele so Klassikerspiele, ne? Also so Räuber und Gendarm und sowas alles. weil es ist ja auch ein Labyrinth. Du hast ja viele Hochhäuser.
Stimmt.
Lange Jammer gibt es da. Das ist das einzige Gebäude gewesen, vielleicht auch sogar immer noch. Das stand auch in Zeitungen in verschiedenen Ländern tatsächlich. Hatte ich auch mal gecheckt damals. Weil das war so ein Vorzeigeprojekt bei Märkische Viertel. Mhm. Und du hattest da zum Beispiel ein Haus, das war halt über einen Kilometer lang, wo du halt ein Hochhaus drin hattest, 16 Stockwerke hoch, eine Post, eine Grundschule, eine Kirche, ein Einkaufszentrum, war alles miteinander verbunden als ein Haus. Mhm. So. Und es war halt sehr lang. Ja, und am Anfang wurde das halt einfach gefeiert. So, ja, so Sozialbauten und so weiter, es ist gut für die Menschen. Und dann, obala, obala, ein paar Jahre später, das läuft ja nicht so gut. So Messerstechereien und so weiter. Und da gibt es ja Gangs und so. Hätte man ja absehen können, ne? Wenn du Menschen halt an einen Ort packst, die halt bestimmte Ressourcen nicht haben und Zuversicht und so weiter. Ja. Da sind halt Sachen entstanden. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, so diese Rekrutierung, die auch so stattgefunden hat. Also wenn ich dann zum Beispiel gespielt habe, dann war es halt so, wenn dann zum Beispiel Ältere da waren, die mich und Freunde schlecht behandelt hatten, weil wir jünger waren, kamen halt andere Ältere so und haben dann so uns in Schutz genommen und gesagt, wenn irgendwas ist so, sag Bescheid. Aber voll dann war es halt auch gleichzeitig dann dieses Ding von, okay, also ist nicht so, dass man dem was schuldet, aber man hat so ein freundschaftliches Familiengefühl und dann war man auch auf eine Art rekrutiert, so, ey, mach mal bitte das und das für mich oder geh mal das und das holen und so weiter.
Ah, ja.
Also so, und dann hast du es gerne gemacht, weil die haben dich beschützt, die haben dir dann Ball wieder geholt, so Sachen, ne? Aber das hat sich dann auch gelegt mit der Zeit. Also es ist schon so, das Märkische Viertel hat sich sehr verändert. Es ist auch zum Teil sehr, sehr ruhig. Es ist wunderschön auch gleichzeitig. Das ist das Verrückte, diese Parallelitäten, ne, nebeneinander. Du hast ja viel, viel Grün. Es ist so, als wenn diese Hochhäuser im Wald stehen. Es ist fantastisch. Wenn du im 7., 8. Stock bist zum Beispiel, du guckst raus und du siehst halt viele, viele Bäume. Du siehst halt wirklich wie ein, als wenn du auf den Wald drauf schaust. Und dann sprichst da mal ein Hochhaus hervor, da. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Aussicht hast du da. So ein Aufgang, so ein Untergang. Du riechst da auch einfach die Düfte. Du riechst da wirklich die Jahreszeiten.
Ah, das ist schön.
Das Steintal ist nicht so, dass du da nur halt Beton und Stein hast tatsächlich eigentlich. Also so, ich kann mich noch an die Düfte erinnern. Du hast da auch Grillenziepen gehört. Wir hatten ja auch Kleingärten. Mein Hochhaus zum Beispiel war direkt am Rand vom Märkischen Viertel, am Osten. Der Todesstreifen war 300 Meter entfernt, ungefähr.
Wie krass es heute klingt, wenn man sowas sagt, ne?
Ja, aber...
Ja, war ja ein Todesstreifen. Das ist es,
ja. Das ist crazy. Ja. Also die ehemalige Mauer halt so. Da klatschen verschiedene Realitäten aufeinander. Das ist fantastisch.
Ja, das ganze Ding ist krass, finde ich. Ja. Weil das war ja vorher so eine Art grüner Slum, haben sie es, glaube ich, genannt.
Habe ich noch nicht gehört, aber passt. Ja, passt.
So, also da war halt, es war halt so ein Armenviertel mit lauter so, Kleingarten, in ganz, ganz arm, wo halt die Zustände absurd waren, also Hygiene und so gab es gar nicht und Toiletten und es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Deswegen haben sie sich entschieden, da halt was zu bauen, um halt diese Zustände von Armut und mangelnder Hygiene zu beseitigen. Und damals war das Projekt, also das haben sie angefangen zu planen in den 50ern schon. Und damals galt es halt als das Vorzeigeobjekt und also Basisprojekt und Sozialbau und das wird super und unglaublich toll. Es gab sogar, musste ich ein bisschen lachen, es gab sogar einen Farbkoordinator.
Aber wieso? Hat der nur grau gesehen?
Ja, da habe ich auch gedacht. Also, okay, Steingrau, dann haben wir Mausgrau oder mal ein ganz, ganz frisches Hellgrau. So, okay.
Haben wir verschiedene Schattierungen?
Ist wirklich so grau. Und grau, okay.
Ey, aber das ist verrückt. Das ist ein Farbkoordinator gab, weil im Endeffekt 70 Jahre später oder so hat er gearbeitet anscheinend, weil jetzt ist er Farb. So, vor ein paar Jahren, als ich da ausgezogen bin, das war auch crazy. Ich bin da ausgezogen und dann haben die da saniert, so angefangen. Und jetzt mittlerweile, du hast da wirklich, also das sieht like nach High Quality aus.
Wirklich?
Die Parkplätze vor den Türen, das ist so richtig auch grün gemacht, richtige Anlagen. Dann hast du da zum Beispiel an den Häuserfassaden, ne, an der Seite, am Hochhaus, riesig große Marienkäfer zum Beispiel oder Blumen, die da dran gemacht worden sind. Das ist krass. Also nicht
nur aufgemalt,
sondern wirklich so 3D-mäßig. Das ist crazy. Ja, musst du mal.
Ich war schon jahrelang nicht mehr da, zugegeben.
Das ist crazy. Das hat sich sehr, sehr verändert auf jeden Fall.
Ich weiß nur, dass ich das Einkaufszentrum, das fand ich cool, weil da gab es die beste Bratwurst in ganz Berlin.
Und Pia! Beste Dinnerladen.
Ja.
Und ja. Bratwurst, ja, ja. Ja. Also die habe ich nicht gegessen, aber Pia, der Dinnerladen.
Ja. Angeblich wird das Märkische Viertel im Berliner Volksmund, was auch immer das bedeutet, merkwürdiges Viertel genannt. Ja. Ich habe das noch nie gehört. Ich war ja nun wirklich oft genug da als Kind. Ich habe das noch nie gehört.
Ja, ja.
Du kennst den Begriff?
Ja, ja, ja. Merkwürdiges Viertel. Macht auch Sinn, ne? Weil da gibt's halt einfach, was das Wort schon ausdrückt. Da gibt's merkwürdige Sachen, aber auch wirklich halt auch würdige Sachen, ne? Also da gibt's halt, es ist halt auch gleichzeitig, das ist wie so ein großes Dorf. Also du hast halt 45.000 Leute da. Du kennst deswegen auch sehr viele. Und da wird natürlich auch viel geredet, weil du halt auch auf engem Raum wohnst und dann auch mitbekommst, wer wie wo was macht oder auch mal streitet, ne? Oder auch zusammenkommt.
Ja, klingt wirklich wie ein Dorf.
Etc., etc. Es ist auch gleichzeitig wie ein Dorf. Es ist crazy. Und verrückt ist aber auch, dass du manchmal Leute wirklich so ein Jahr oder so nicht siehst, die trotzdem im gleichen Hochhaus wohnen.
Ja.
Und man trifft dann jemanden und dann so, ey, seit wann wohnst du hier? Ja, seit 3 Jahren, weißt du? Ich dachte, ja. Du warst hier mal zu Besuch. Also.
Am Anfang waren, wie gesagt, alle total enthusiastisch und ne, das ist so der totale Traum. Und dann, als die ersten eingezogen sind, im August 64, ein paar Monate oder spätestens ein Jahr danach, fing es schon an, dass es als Albtraum bezeichnet wurde. Dann gab es wohl Touristenbusse, die durch dieses Viertel extra eine Tour
gemacht haben. Das waren die mich so angeguckt haben. Einmal waren wir auf der Bank und das war ein creepy Feeling. Aber ich dachte halt, das ist, keine Ahnung, irgend so ein Bus, der eine andere Route nehmen muss oder so.
Nee.
Hä, das wusste ich aber nicht.
Mm. Ja, die haben organisierte Busfahrten. Ja.
Moment, aber, also, nochmal ums Festhalten.
Ja, ja.
Für das Märkische Viertel.
Also, ja, also um den Touristen das schlimmste Viertel Berlins oder Deutschlands zu zeigen. Ja.
Ey, wie eklig. Ey, ich hab gerade Gänsehaut, weil ich kann mich daran erinnern, wir waren auf einer Bank und da kam so ein Bus und die haben halt dann alle so wie im gleichen Moment nach rechts geguckt.
Oh mein Gott.
So,
ja.
So.
Ja, okay, ja, krass. Wirklich.
Deswegen habe ich mich auch ein bisschen geschämt zu tanzen, erzählt, einfach auf der Straße. Es gab so eine Phase, weil ich habe sehr gerne getanzt und dann auf einmal hat sich das geändert. Siehst du, es war einfach in der Luft.
Die Touris sind schuld.
Crazy.
Ja, ich wusste das vorher auch nicht.
Oh,
ja, es gab organisierte Busfahrten.
Krass.
Furchtbar, oder?
Ey, da muss ich auch noch mal googeln. Ich will es sehen.
Ja, vielleicht gibt es Fotos von den Touris. Wie die Fotos machen oder so. Ja.
Ich hätte ein Foto von dem machen sollen.
Ja, hätte. Naja, heute würdest du, aber.
Ich hätte kein Handy. Shit.
Und deswegen ist Jonathan übrigens auch kein Tänzer geworden.
Ja, weil, ja, wirklich. Weil das Verrückte war, ich hatte halt von meinem Interesse her viele Sachen gemacht, die stereotypisch zugeschrieben waren. Also das heißt, ich war sehr sportlich. Ich habe Leichtathletik gemacht, seitdem ich 3 Jahre alt war. Also ich bin nicht alleine zum Verein gegangen, habe mich da eingetragen, sondern meine Eltern waren,
ach,
meine Mutter war halt so.
Ja, genau. Du warst aber war spät selbstständig. Also ich bin hier in Friedrichshain, bin mit 3 los. Aber okay, nee, gut, ja, okay.
Vertrag unterschrieben, ich habe Geld gebracht, ja. Gesagt, ihr müsst mich trainieren.
Osten halt mal.
Mich an, Leute, ich will trainieren. Nein, meine Mutter hat mich eingetragen, weil ich zu viel weggerannt bin. Einfach. Ich war einfach so, sie meinte, es war ihr zu anstrengend, ich musste energielos werden, so war das. Ja, und dann habe ich halt 9 Jahre Leichtathletik gemacht und es lief einfach voll gut, weil ich voll das Interesse hatte. Ne? Es war
du bist ja auch sehr groß.
Richtig so. Mittelgroß, aber so, es war halt einfach, es war mein Ding einfach.
Aber wie groß bist du? Du bist größer als ich.
Ein bisschen, also 1,82.
Ja. Ja, das ist schon gut.
Mhm.
Genau, jetzt als ich mich näher mit dem Märkischen Viertel und der Geschichte und so beschäftigt habe, dachte ich, naja gut, es ist auch kein Wunder, dass das erstmal so mies schief ging, weil da kamen halt nicht nur die Leute, die da vorher gewohnt haben, in diesen grünen Slums, wie sie es genannt haben, sondern halt ganz viele Leute aus Altbauten, die saniert werden mussten und so, und die haben die alle da reingesteckt, also so aus anderen Teilen Berlins. Ne? Das heißt, die hatten plötzlich kein Sozialleben mehr. Also die, weißt du, so Nachbarn, Freunde und so, ja, das war ja alles weg.
Halt die Milch immer so ausgeliehen hast und
verurteilt
und gejudged zu werden.
Ja, genau.
Weil kannst du auch für mich einkaufen gehen.
Ja.
Oder, ich habe meinen Schlüssel vergessen.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Und plötzlich bist du in so einem krass anonymen Hochhausgebiet.
Oh.
Alles dank Farbkoordinator. Grau in Grau. Und,
naja, sagen wir mal so, für die Single-Leute war es wahrscheinlich interessant.
Bestimmt.
Es war damals wahrscheinlich so Dating-Plattform.
Bestimmt. Aber nicht lange, glaube ich. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich geguckt, was es denn für Verbrechen gab. Extrem viele Selbstmorde.
Mhm.
So.
I can tell you about that.
Echt?
Nee, voll. Ach, also ist klar, ne? Sind halt, wie gesagt, 45.000 Leute da, verschiedene Lebensrealitäten, die aufeinanderprallen. Ich sage immer, da wo es ein Extrem gibt, gibt es auch meistens noch ein anderes Extrem. Und es ist halt wirklich wichtig, darauf zu schauen, worauf man sich fokussiert. So, also, ne? Das ist das Wichtige.
Ich bin froh, dass es jetzt inzwischen anders aussieht im Märkisch Viertel, definitiv. Ich habe überlegt, worüber wir heute reden können, über welchen Fall, also über welchen Mordfall oder über welches Verbrechen. Und habe dann einfach mal geguckt, wer dort gewohnt hat oder wer dort geboren wurde. Da du ja einer von den Guten bist, können wir über dich natürlich nicht reden.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ganz aber, genau. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. Kannst stolz auf dich sein.
Ja auch, und man kann ja selber auch einfach nur dankbar dafür sein, was man mitbekommen hat. Also was man für Menschen um sich herum hatte, die einen so geprägt haben.
Ja, ja. Aber das Krasse ist natürlich, wenn du das so sagst, da gehören wir zu den Leuten, die natürlich Glück hatten in der Kindheit und in der Jugend, weil wir Leute um uns herum hatten, die uns supportet haben, die uns respektiert haben, die uns geliebt haben. Also es gab auch andere Leute, aber es gab eben auch diese Leute. Und wir uns auch irgendwann dafür entschieden haben, wir gehen diesen Weg von, wir verletzen keine anderen Menschen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Die Frage ist halt, was passiert mit einem oder was kann das mit einem machen, wenn man diese Leute, die guten Leute, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, die guten Leute in seinem Leben nicht hat. Und da kommen wir zu jemandem, der im Märkischen Viertel gelebt hat, gewohnt hat und der ist nicht, also diejenige, das ist eine Frau, sie hat es nicht geschafft. Mhm. Wobei ich das ganz schwierig finde, ich habe mich mit ihr beschäftigt. Sie ist eine verurteilte Verbrecherin, aber je näher man sich mit ihr beschäftigt, desto weniger kann ich mir ehrlich gesagt anmaßen, irgendein Urteil zu fällen oder irgendwas in irgendeine Richtung zu sagen, von wegen schlechter Mensch oder nur Opfer oder nur Täterin. Ganz, ganz schwierig. Vielleicht sagt ihr der Name was. Also, der Name wird dir wahrscheinlich was sagen.
Ja, klar, ich habe meinen Kaffee getrunken. Also. Ich durfte bei ihr baden. Ich weiß auch nicht.
Oh mein Gott.
Und mein Schlüssel war nicht da. Ich war gerade vor ihr geschwitzt. Und so. Dann meinte sie, du hast so ein bisschen komisch geguckt.
Nein, ich glaube, zu dir wäre sie sehr nett gewesen, weil sie war eigentlich zu Kindern und zu Jugendlichen, für die hat sie sich sehr eingesetzt. Also ja, sie hat echt krasse Sachen gemacht. Naja, oh Gott, nein. Nein, also wahrscheinlich wird den meisten von euch der Name an sich was sagen. Oh, sorry. Der Name an sich was sagen, aber vielleicht geht es euch so wie mir, dass ich die Details tatsächlich nicht wusste oder nicht mehr wusste. Ihr Name ist Ulrike Marie Meinhof.
Oh, Meinhof. Ding, 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 ding. Oh, krass, ich wusste gar nicht, dass sie da war.
Ja.
Alter, okay. Also, nicht jetzt den Eindruck haben, dass ich da einen Plan von habe, ne? Ich weiß halt nur, Meinhof ist auf jeden Fall, ne?
Ja.
Aber, genau, ich habe mich damit gar nicht mehr beschäftigt. So, RF war halt irgendwie...
Zu weit weg.
Ist doch RF.
Ja, RF, ja, genau. Ja.
Irgendwie vor 10 Jahren mal oder so. Sehr viel vergessen.
Ja.
Aber heftig, das Meinhof, die ist ja schon eine große Adresse gewesen, ne? Und dass die dann...
Ja.
Im Märkischen Viertel? Okay,
ja, die hat da gewohnt, eine ganze Zeit.
Dann waren wir auf jeden Fall wahrscheinlich den gleichen Läden einkaufen. Und so.
Wahrscheinlich. Also, nee, sie ist gestorben, lange bevor du geboren wurdest. Aber du, ja, tatsächlich.
Ich mal mehr würzen. Okay.
Verstehe, ja. Also, was ich von der RAF wusste, sagen wir es mal so, glaubte zu wissen, voll die Verbrecher, Leute entführt, gekidnappt, umgebracht. Diesen einen Hans-Martin Schleyer, genau.
Okay.
Entführt und umgebracht. Und der war aber SS-Offizier. Krasser Nazi. Und da hatte ich dann schon ein bisschen, es tut mir leid, ich muss gestehen, müh weniger Mitgefühl. Obwohl ich das natürlich trotzdem niemandem wünsche, entführt und umgebracht zu werden, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Aber so, aber das war tatsächlich das Wissen, was ich darüber hatte. Und dann habe ich mich mit Ulrike Meinhof beschäftigt.
Okay, aus dem Märkischen Viertel.
Aus dem Märkischen Viertel, ja, genau. Also sie ist 1934 geboren, klingt extrem lange her und gefühlt ist diese RAF-Geschichte gar nicht so lange her, aber es ist extrem lange her. Die ist in Oldenburg geboren und aufgewachsen. Der Vater ist 1939 schon gestorben, also wahnsinnig, wahnsinnig früh. Er war in der NSDAP.
Oh.
Ja, er ist sehr früh eingetreten, bereits 33, und hat das, genau, und hat dann ein Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte geleitet und hat sich dort um die sogenannte, jetzt bitte die Anführungszeichen hören bitte, entartete Kunst, also Kunst, die halt nicht mit dem NS-Regime vereinbar war, genau, hat einfach Kunst ausgeliefert an das NS-Regime und hat es, also ja, krasser Täter, würde ich sagen. Und ist, hier steht nicht 39, 1940 ist er gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. keine schöne Art zu sterben. Ich lasse das einfach so stehen.
Aber, ja. Ich wollte auch ein paar Sachen.
Ja, ne? Oder?
Sagen sie, ja, dann halt.
Manchmal ist Karma.
So Sachen aufregt und so weiter, weil ihr Morsch betreibt und so. Nee, aber ich wünsche trotzdem niemandem Krankheit. So.
Nee, aber ich wünsche auch keinem Nazi-Vater.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. So.
Ja, Ulrike Meinhof hat sehr, sehr früh bereits als Schülerin angefangen zu schreiben, sich zu engagieren, hat dann angefangen zu studieren, hat auch Studentenzeitungen mitgegründet und geschrieben und war also sehr, sehr früh als Journalistin tätig. Hat sich sehr, sehr früh auch wirklich für, wie ich finde, krasse Sachen eingesetzt. Also hat zum Beispiel gefordert, die Wehrpflicht abzuschaffen. Er hat gefordert, dass ehemalige Wehrmachtsoffiziere aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden. Es ist sowieso absurd, dass das nicht passiert ist. Er hat versucht, Verhandlungen mit dem DDR-Regime aufzunehmen, um eine Wiedervereinigung anzuregen, weil es war ja eh absurd. Ab 1959 war sie für die linke Zeitschrift Konkret tätig und wurde dann auch schnell die Chefredakteurin und war sozusagen eine Stimme der Linken. Und hat sich halt mit Themen beschäftigt, wie sie hat einen Bericht geschrieben über den Prozess gegen den Holocaust-Täter Karl Wolf und hat eine Hörfunksendung gemacht über das Warschauer Ghetto. Okay. Und hat dafür den Holocaust-Überlebenden Marcel Reich-Ranitzky, ist wahrscheinlich noch ein Begriff, befragt und interviewt, hat sich eingesetzt für die Rechte von Arbeitern, also hat auch wirklich Sendungen gemacht oder Berichte gemacht über Arbeitsunfälle, wie man die verhindern kann, wie man die Rechte der Arbeiter mehr schützen kann. Ja, richtig, richtig krasse Sachen. Und hat für ihre Hörfunkbeiträge sich ausgedacht, das glaube ich war damals, wenn sie nicht sogar die erste war, aber auf jeden Fall mit einer der ersten, dass sie halt professionelle Sprecher genommen hat und hat mit denen Spielszenen aufgenommen und hat das gemischt mit Doku-Beiträgen. So, das ist halt nicht so ein einfach nur Doku ist.
Also sie hat aufgenommen und dann
wie so Doku? teils Doku und teils Spielszenen.
Ah, okay.
Also teil ein Hörspiel,
alles
teil
Sprache,
Audio. Genau, alles okay, Audio.
Okay. Voll hat sie sich so ausgedacht?
Ja, sie hatte sich das für ihre Sachen ausgedacht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die erste war, aber sie war mit Sicherheit eine der ersten.
Ja, sie war halt in einigen Dingen Pionierin.
Ja, voll. ja, das stimmt. Ja, sie hat dann den Herausgeber von diesem Konkret geheiratet. Haben halt im Hamburger Gebiet gelebt und haben da auch in ihren jungen Jahren gerne Partys gefeiert. Damals war es die Partyinsel. Wen überrascht es? Sylt. Aber damals galt Sylt als die Partyszene der Intellektuellen und Künstler. Aha. Also ganz anders als heute, würde ich sagen.
Da war
es
richtig.
Ja, nee.
Sorry für den Ohrwurm. Denkt euch an anderen Text.
Ja, genau. Ja. Hat halt so Artikel geschrieben wie Hitler in euch. Da ging es gegen Franz Josef Strauß. Ja, die hat sich richtig krass mit der... Ja. Nebenbei hat sie auch noch Zwillinge zur Welt gebracht. Ja. Hat einen Hirntumor diagnostiziert bekommen, hatte eine Hirn-OP gehabt, die nicht gut verlief. Also sie hatte wohl extreme Schmerzen, also muss irgendwas schiefgelaufen sein bei der OP. Man weiß heute nicht mehr genau was. Aber das kommt auch nochmal zur Sprache, diese Hirn-OP. Und konnte ihre Kinder irgendwie monatelang nicht sehen. Also es muss wohl extrem traumatisch gewesen sein. Und danach ist auch irgendwie die Ehe in den Bach runtergegangen.
Okay.
Ich weiß nicht genau, warum. Es gibt halt Vermutungen, dass der Mann dann halt nicht so gut damit klarkam, dass sie halt krank war, dass sie Schmerzen hatte, dass sie ausgefallen ist, dass sie sich nicht so um die Kinder und um den Haushalt wahrscheinlich auch noch kümmern konnte. Naja.
Also,
ja.
Alles, ist doch klar. Also,
ja.
Ist
ja, genau. Sie hat auch relativ früh angefangen, gegen bestimmte Unrechtszustände zu protestieren. Sie hat echt oft im Leben damit zu kämpfen gehabt, dass das Sender oder auch Verlage oder Zeitungen oder so ihre Sachen abgesetzt haben oder sie wie man heute sagen würde, vielleicht gecancelt haben.
Ja. Oder derzeit würde man sagen, gecancelt,
ja, voll. Es kam auch sehr, sehr schnell raus, dass sie und ihre Freunde abgehört worden sind. Es gibt Gerüchte von wem, man weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall kurz danach aufgehört, für den NDR zu arbeiten. Und 67 war dann dieser Scharbesuch. Und da haben viele, vor allen Dingen Studenten, junge Leute dagegen demonstriert. Sie auch. Sie hat sich auch im Vorfeld an die Frau von dem Schar gewandt, schriftlich mit dem Brief, einfach an ihre Menschlichkeit vermeintliche appelliert und kritisiert, wie die Zustände im Iran sind. Mhm. Die hatten eine extrem hohe Kindersterblichkeit. Mhm. Die Armut war Wahnsinn. Analphabetismus war so verbreitet, das muss der Irrsinn gewesen sein. Mhm. Und sie hat halt an die Gattin vom Schah appelliert, etwas zu tun, sich zu äußern oder einfach zu handeln. So, natürlich führte das nirgendwo hin. Und kurz darauf ist auch eine weitere Zeitung gegen sie vorgegangen, kann man ganz klar sagen. Das war der Spiegel, weil sie nämlich einen satirischen Artikel über den Spiegel veröffentlicht hat. Mit dem Titel Spiegel an Springer verkauft. Hat der Spiegel eine einstweilige Verfügung. Okay. Erwirkt.
Hat er nicht geschmeckt?
Ja? Nee, hat er nicht geschmeckt. Nee.
Ein Gewürz zu viel. Oder?
Ja. Sie war auch sehr, sehr lange, also bis zu ihrem Lebensende, bis zu ihrem tragischen Lebensende, eine große, große Feindin der Bild-Zeitung. Damals waren ja dann diese krassen Studentenproteste, auch gegen Axel Springer viel und so, oder gegen die Bild-Zeitung. Wobei der Benno Ohnesorg erschossen wurde von einem Polizisten.
Gab es darüber den Film oder was? Nee, was war denn? Da gab es doch.
Schade, aber guter Gedanke. Ne? Danke, Jonas. es gibt auf jeden Fall viele Filme über sie und über natürlich RAF und Bader-Meinhof und so. Über Benno Ohnesorg. Ne? Ja, da gibt es noch sehr viel Material. Ja, also das könnte man, glaube ich, ja. Ich habe mich ganz kurz nur erkundigt mit diesem Benno Ohnesorg, weil ich das auch im Detail nicht wusste. Der wurde von Polizisten, Triggerwarnung, es geht um Gewalt, um Polizeigewalt, bei einer Demonstration misshandelt und dann getötet. Also erschossen von einem Polizisten. Also drei Polizisten waren wohl beteiligt, einer hat ihn erschossen.
Und misshandelt davon?
Mhm. Okay. Und obwohl eigentlich mittlerweile erwiesen ist, dass Benno Ohnesorg weder bewaffnet war, noch die Polizisten oder den einen vor allen Dingen attackiert hat, sondern der Polizist tatsächlich einfach geschossen hat. Mhm. Wahrscheinlich sogar ohne Warnung. Mhm. Und eigentlich klar ist, dass das dass es eigentlich krasse Polizeigewalt war, wurde der Polizist oder alle Polizisten freigesprochen. Und jetzt vor ein paar Jahren kam raus, seine Kollegen, die für ihn ausgesagt haben und ihn gedeckt haben, haben Falschaussagen gemacht.
Ja, es ist auch nichts Neues.
Nee.
Er wird auch noch in den nächsten Jahrzehnten einiges rauskommen. Mhm. Auch wenn es erst in 50 Jahren, in 100 Jahren ist.
Ja.
But we know.
We know, echt mal. Ja, jedenfalls, Meinhof hat gegen all das halt protestiert, demonstriert, hat Artikel veröffentlicht, hat recherchiert, hat wirklich versucht, was zu tun oder zu kämpfen, dass sich irgendwas ändert, dass sich gewisse Zustände ändern. Weil die Hamburger oder die Linke in Hamburg relativ, also nicht so krass reagiert hat auf den Tod von Ohnesorg, sondern relativ gleichgültig war für sie in ihren Augen. Hat sie Hamburg verlassen tatsächlich?
Sie hat da mehr verlangt eigentlich von
dir. Ja, irgendein Statement, irgendwas, dass dann irgendwas passiert. Aber es ist nichts passiert, so uns hat sich auch keiner groß geäußert und genau deswegen hat sie dann Hamburg verlassen und hat sich auch von ihrem Mann scheiden lassen, nachdem der mehrere Affären hatte und halt sie extrem vernachlässigt hat. Haben sich getrennt und haben dann auch um das Sorgerecht gestritten. Also genau, und sie zieht dann nach West-Berlin ins Märkische Viertel.
Wow, danach.
So, ja.
Wow, genau. Mami, da kam sie mit richtig viel Erfahrung an.
Ja.
Also so richtig viel durchgelebt, ne?
Ja.
Und dann im Märkischen Viertel.
Und dann ins Märkische Viertel.
Dann hatte sie Aussicht.
Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich wünsche sie, ich hoffe es für sie.
Ein bisschen Weitsicht hätte wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Okay, toll.
Dann gab es den 1968 im April den Mordversuch an Rudi Dutschke. Und
welches Jahr war das?
68, genau. Also da war das Märkische Viertel gerade mal 4 Jahre alt. Also auch relativ frisch alles. Und linke Studenten oder viele Studenten haben die Bild-Zeitung mitverantwortlich gemacht. Einfach, weil die gesagt haben, ihr habt die Leute aufgeputscht, ihr habt den Staat aufgeputscht, die Polizei aufgeputscht und wollten verhindern, dass die Bild-Zeitung ausgeliefert wird. Mhm. Und Meinhof war dabei. Also es gab eine Autobarrikade vor der Springer-Druckerei in der Kochstraße, jetzt in Mitte. Die haben halt Steine als Wurfgeschosse, ne? Also nicht auf Leute, Die haben nicht auf Leute, aber auf die Autos und auf das Gebäude wohl. Und sie hat halt Steine weiter mit nach vorne gereicht. Das war ihre Beteiligung.
Und was für Geschosse? Also nur so aus Interesse?
Steine, also Pflastersteine.
Mit so einer Schlaufe haben die das dann so geworfen?
Nee, einfach Steine.
Ja, ja. Richtig.
Ja, so richtig klassisch. Oh, richtig, ja. So richtig, genau. Okay. Richtig klassisch Berlin-Style. Genau.
So. Das kommt direkt von mir.
Ja, direkt aus dem Herzen. Ja, am nächsten Tag gab es dann so eine Studentenversammlung und hat sie gesagt, einen Stein zu werfen und ein Auto anzuzünden ist strafbar, aber 1000 Steine zu werfen und hunderte Autos anzuzünden sei eine politische Aktion. Daraufhin wurde sie natürlich...
Something to think about.
Ich halte nichts davon, weil es... Also erstens ist immer die Gefahr, du verletzt jemanden, wovon ich nie ever, never ever was halte.
So Kollateralschäden.
Ja, also, ne? Ja, dann riskier das nicht, mach das nicht. Nein, nie die beste Wahl. Sie wurde verhaftet, also sie wurde angezeigt, auf jeden Fall nicht verhaftet, angezeigt. Und Stefan Aust, den man vielleicht noch kennt, der war damals Mitarbeiter bei dem Konkret-Magazin, der hat gesagt, sie sei als Reporterin woanders unterwegs gewesen und hat keinen Parkplatz gefunden. Und deswegen sei sie nur dann in dieser Kochstraße gewesen, aber sie sei daran nicht beteiligt gewesen. Und deswegen wurde sie freigesprochen.
Okay.
Ja.
Wow, that's a win.
Ja.
Okay.
Kann man jetzt natürlich zwiespältig sehen. So, ja. Natürlich, sie hat eine Straftat begangen. Man sollte für eine Straftat belangt werden und verurteilt werden.
Ja. Was war die Begründung nochmal, wieso sie freigesprochen worden ist?
Ein Mitarbeiter hat ausgesagt, dass sie zwar in dieser Straße gewesen sei, bei diesem, als die Leute aber Steine geschmissen haben, aber nicht beteiligt gewesen sei, sondern sie war da nur, weil sie da keinen Parkplatz gesucht hat.
Ja, okay.
So. Okay. Hat, ja. Ja, nee, man hat ihm geglaubt.
Das war damals schon rar.
Ja, ja, voll, oder? Es ist ein Berliner Problem.
Ihr wisst, wie das ist.
Dann gab es einen krassen Sabotageanschlag. Das war jetzt sind wir im Jahr 1969. Und zwar auf ein portugiesisches Kriegsschiff. Wusste ich auch nicht, was damals da abging. Portugal
das
war damals...
Das hört sich so random an.
Ja, oder? Ich habe noch nie davon gehört. Ja gut, aber irgendwie im Geschichtsunterricht, wir hatten das nicht dran. Ja. Naja.
Also ich erkläre es mir mal, weil ich so selten in der Schule war. Aber
ich war auch viel, viel Kreide holen. Ich war lange unterwegs, in jedem Gang, ausführlich. Ja, ich war auch nicht so oft da. Anscheinend haben die das in der Zeit, wo wir halt nicht da waren, die es bestimmt mal erwähnt.
Ist ja auch, wird auch wahrscheinlich nur kurz erwähnt. Ist ja.
Genau, war nur eine Stunde und genau da waren wir ja.
Eine Toilette.
Yeah. Ja, genau. Also Studenten und viele Linke haben halt beschlossen, dieses Kriegsschiff anzugreifen oder wollten dieses Kriegsschiff sabotieren oder zerstören, weil Portugal damals eine krasse Diktatur war. Wirklich mit Folterungen von der Opposition, mit wirklich krassen Hausnummern. Und dieses Kriegsschiff, was halt wahrscheinlich irgendwas liefern sollte, Waffen oder so, wollten sie halt zerstören. Mhm. Und dafür haben sie Sprengstoff sich besorgt von zwei Rebellen sozusagen aus Portugal. Die haben Studenten hier mit diesem Sprengstoff versorgt und haben den angebracht. Das Kriegsschiff war in so einer Werft und haben 20 Minuten vor der Detonation aber alle Behörden angerufen, haben gesagt, evakuiert das, da ist eine Bombe. Wir wollen, dass niemand verletzt wird, auf keinen Fall. Aber es wird halt hochgehen, deswegen bitte alle Leute rausschaffen. Gott sei Dank haben sie es auch geschafft. Es wurde tatsächlich niemand verletzt.
Oh, stell dir mal vor, ne?
Ja.
Manche sind ja auch so cruel und wissen das dann und lassen dann irgendjemanden dort, um dann zu sagen, hey, die haben ihn umgebracht.
Ja.
Und dann auch wieder nennen es dann
oder?
Wahlschaden
oder
sowas Ekliges.
Ja, nee, Gott sei Dank, das ist...
Da ist niemand gestorben dann.
Nee, niemand verletzt, niemand gestorben, Gott sei Dank, aber halt extrem riskant. Mhm. Die Attentäter, die sind dann auch geflohen und... kamen dann auch irgendwann wohl wieder nach Deutschland, wurden aber nie vor Gericht gestellt. Und ein paar Jahre danach gab es eine Revolution in Portugal, die Nelkenrevolution. Und dann wurden die zwei, die den Sprengstoff besorgt haben, die zwei Portugiesen, die haben dann den höchsten Orden im Land bekommen. Genau. Ja.
Die haben sich so die Schulter geklopft und es hat sich gelohnt.
Ja, ja.
Cheers.
Aber Meinhof war halt mit involviert. Ja. Sie soll halt mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Sprengstoff bezahlt werden konnte.
Ja, also international unterwegs.
Ja. Ja, voll die Businesswoman. Ja, es gibt eine Aussage von einer Frau. Ja, ja. dass Meinhof daran beteiligt gewesen sein soll. Die Aussage kam halt später. Ja. Aber Meinhof wurde deswegen jetzt erstmal nicht angeklagt und auch nicht angezeigt. Sie bekam einen Lehrauftrag für die FU, wo ich auch übrigens studiert habe, Jura. Ich mochte, erstens habe ich es nicht abgeschlossen und zweitens habe ich mich nur mit den Professoren angelegt, das hat keiner im Nee. Sie hat mit ihren Studenten krass zusammengearbeitet, hat mit denen antiautoritäre, unabhängige Zeitungen geplant, hat mit denen Hörfunksendungen gemacht und so. Daraufhin hat der Springer Verlag ihre Lehrmethoden nicht nur in Frage gestellt, sondern ihre Seminare oder ihren Unterricht krass angegriffen, verurteilt und sie wirklich, wirklich in der Presse krass angegriffen. Also sie wurde als die rote Ulrike bezeichnet und sie wurde auch weiter abgehört und bespitzelt. Mhm. Und also es wurde ihr wirklich, wirklich, wirklich schwer gemacht. Und einfach krasse Zielscheibe. Mhm. Und sie hat dann ihren Lehrauftrag, also sie hätte ihn verlängern können, aber hat sie nicht gemacht, weil es war einfach, glaube ich, für sie Mörderstress. Und sie hat sich dann daraufhin mit der Frauenbewegung befasst. Da hat sie sich nämlich auch krass für eingesetzt.
Ja, wie halt komplex, ne?
Ja.
Also
ja,
finde ich auch fantastisch. Es ist einfach so viele verschiedene Facetten. Also ist ja klar auch, aber sie war auch wirklich aktiv. Ne?
Ja, sie meinte halt, dass Kindererziehung extrem politisch ist, weil sich daran aber zeigt oder erweist, wie frei man ist. Besonders als Frau, weil sie hat natürlich auch, sie war ja dann auch alleinerziehend quasi oder alleinstehend mit zwei Kindern und musste das halt auch immer vereinen. Dieses, ihr politisches Engagement, ihre Arbeit und halt Kindererziehung oder Unterbringung ihrer Kinder. Und sie meinte, es ist halt, wäre voll gut, wenn Frauen die Möglichkeit hätten, sich also zu arbeiten und Dinge zu tun und sich auch politisch zu engagieren.
Ja, safe.
Ja, hat halt wirklich, wirklich dafür eingesetzt, dass die Frauen da mehr Möglichkeiten haben und...
Ja, aber richtig cool.
Und hat aktiv gekämpft für das Verbot jeglicher Art von Gewalt gegen Kinder. Was ja damals...
War, ja, in der Zeit, da ging es doch ab, ne?
Ja, ging es richtig ab.
Also, ja,
Dann hat sie sich mit Heimen beschäftigt.
Krass.
Mit Heimkindern.
So einen Roundkick gemacht.
Ja, wirklich, oder? War auch so,
Themen.
Okay.
Cool.
Und hat darüber eine krasse Reportage gemacht, über Heimkinder, vor allen Dingen über Heimmädchen, die halt geschlagen wurden, die misshandelt wurden in Heimen, also in West-Berlin hier. Und hat dafür gesorgt, dass die aus diesem Heim entlassen wird und bei ihr unterkommt und hat für sie gebürgt, um die einfach da rauszuholen, weil das wohl ein absoluter krasser Albtraum gewesen sein muss, Zustände in diesen Heimen. Und sie hatte einen Sender, der auch gesagt hat, ja, mach darüber eine Reportage, film die Mädchen, die da dabei sein wollen und kannst machen, was, ne, du hast einfach die Freigabe. Als sie dann ihre ersten Recherchen veröffentlicht hat, hat der Sender gesagt, wir wollen andere Schauspieler haben. Also war nicht nur Doku, sondern mit Schauspielern. Mhm. Wir wollen andere Schauspieler haben. Wir wollen, dass die Mädchen aus den Heimen da nicht mitspielen, sich nicht äußern dürfen. Und
soll es denn gehen?
Ja.
Eine ganz andere Geschichte. Das ist ein ganz anderer Film.
Ja.
So, hä?
Ja.
Wir reden doch über diese Menschen.
Richtig, genau.
Ja, okay. Aber die sollen nichts dazu sagen.
Ja, genau. Ja, genau.
Okay.
Und damit war das Projekt gestorben.
Schade.
Für
das heißt, sie war auch eine Regisseurin?
Nee, hat sie nicht.
Okay.
Nee. Der Sender SWF, der hat dann einen Regisseur beauftragt, genau. Und dieser Regisseur hat nämlich auch die von Meinhof gewünschte Schauspielerin zum Beispiel, die Hauptdarstellerin, abgelehnt. Und auch die Heimmädchen halt durften nicht mehr mitspielen. Und sie hatte aber schon sehr, sehr viel Filmmaterial. Und die ARD wollte den Film eigentlich ausstrahlen, dann trotzdem. Und der Intendant... Shoutout an den Intendant, leicht ironisch, Helmut Hammerschmidt, hat den Film dann abgesetzt und hat gesagt, nein, er wird nicht gesendet.
Schade, Hammerschmidt.
Ja.
Mensch.
Na, aber...
Thema, ja.
Ja, leider noch.
Vor allem auch gar nicht irgendwie dann weiter, also kannst du was anderes daraus machen.
Ja, also das hat auch mit der RAF ja nichts zu tun gehabt. Das ist eine Reportage über Zustände in Heimen und
ja.
Also, ja,
aber
ganz andere Nummer.
Klassiker, so ein Voices Day.
Ja.
I'll not even get hurt, so, oder werden nicht unterstützt. So. Und aber ich finde, das ist auch eigentlich eine Inspirationsquelle, also für heutzutage auch, ne?
Ja.
So gerade diese Themen, die sind ja immer noch total.
Absolut. Ja.
Ja, okay.
Ich habe den Film leider nicht gefunden. Der wurde 1994 wurde er dann also, mit nur 24 Jahren Verspätung gesendet, aber ich habe ihn nicht finden können.
Ja.
Falls ihn jemand findet da draußen, gerne schicken.
Ja.
Ich würde mir tatsächlich angucken. Parallel dazu waren Leute der RF ja schon aktiv, also Andreas Bader und Gudrun Enslin. Die waren ja als die sogenannten Kaufhausbrandstifter damals in West-Berlin schon angeklagt worden und verurteilt worden. Die haben sich dann, Bader, Enslin und Meinhof, haben sich dann in dem Zeitraum so zwischen 68 und 70 kennengelernt. Warum sie ganz genau sich entschlossen hat, da jetzt konkret mitzumachen und diesen Weg zu gehen, kann ich dir nicht sagen oder will ich auch nicht unbedingt beurteilen, weil ich habe einfach keine gesicherte Aussage. Also weder von ihr, so habe ich nichts Überliefertes, wo ich sagen kann, okay, das ist Safety-Info. Natürlich gibt es verschiedene Vermutungen. Es gibt zum Beispiel auch die Vermutung, dass sie einfach... Ja, sie hat einfach...
Was man halt so macht.
Rechte
kämpfen.
Ja. Nee, sie hat sich... Klar, am Anfang war die RF ja auch noch nicht so radikal. Und da hat sie sich, glaube ich, einfach für Bader zum Beispiel eingesetzt, dass der mal Ausgang bekommt oder irgendwas, um um wahrscheinlich deren Proteste gegen die bestimmte Zustände in der BRD zu kämpfen. Ja. So, aber... Warum es dann so nach hinten losging, na, lassen wir das einfach so. Muss sich jeder wahrscheinlich selber sein Urteil bilden. Ja. Sie lebt leider nicht mehr. Sie hat dann tatsächlich mitgeholfen, den Bader, der im Gefängnis saß, zu befreien. Also, dass der der hat Freigang bekommen und da haben sie ihn halt, haben sie dafür gesorgt, dass er fliehen kann. Und da war sie aktiv mit beteiligt. Mhm. Hat aber leider bei dieser Beteiligung, wurde einer angeschossen, ein Bibliotheksangestellter. Die haben den aus einer Bibliothek, da durfte er hingehen, zum Recherchieren angeblich, und da haben sie ihn halt rausgeholt. Dabei wurde einer der Angestellten angeschossen, was schon mal extrem kacke ist.
Einsortiert gerade, die sind in die Bibliothek gegangen, um was zu recherchieren, und dann wurde jemand angeschossen.
Okay, Entschuldigung, ich sortiere es nochmal. Also der Bader hat offiziell Freigang bekommen, also hat die offizielle Genehmigung bekommen für irgendeine Buchrecherche, dass er in eine Bibliothek darf, vom Gefängnis aus, als Freigang, um dort was zu recherchieren. Ja. Und das haben die, es war aber die Finte. So? Ja, genau so. Ups. Ja. Und da waren halt Bader und Enslin und haben ihn halt sozusagen befreit.
Du das Buch greifen.
Ja. Voll schlau. Freigang, ja. Okay. Genau. Und haben ihn halt befreit, und aber mit Waffengewalt halt.
Also
und haben halt
aus der Bibliothek
raus. Aus der Bibliothek raus, genau.
Das ist ja auch funky. Ja.
Wie im Film, ja. Ja, total. Also zwei der Leute, die mit bei der Befreiung waren, die waren halt bewaffnet und haben halt einen Bibliothekangestellten, wo ich so denke, lass doch den armen Mann, warum? Ja, was macht ihr? Ja, richtig. Wieso schießt du auf den?
Die Bibliothek ist groß. Du hast viele Bücher da.
Schieß meinetwegen auf ein Buch. Ich liebe Bücher, aber.
So.
Ja, irgendein Scheißbuch, ja. Ja, der wurde auch schwer verletzt. Also ich glaube, er hat überlebt, aber wurde schwer verletzt.
Oh, so. Oh shit.
Ja, und ab da ging es halt richtig schief alles. Ja. Meinhof ist halt mit den anderen zusammen geflohen. Die hatten Flucht, aber sind geflohen. Hat aber ihre Handtasche zurückgelassen.
In der Bibliothek?
Mhm.
Okay. Also professionell ist das anders.
Ja, nicht. Ja, wirklich. Ja, egal. Ich schätze auch mal, sie war halt nicht so eine eiskalte.
Ja, sie hat es wahrscheinlich. Also vielleicht. Also keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Aber
ich war auch nicht da oder war gerade auf Toilette.
Ja, genau. Ich halt auch. Ja.
Vielleicht war das einfach nicht das Ziel, ne, mit der Waffe.
Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass es ihr Ziel war. Nein. Nee, das also alle Aussagen, alles, all ihr Handeln und all ihr Wirken vorher sah nicht so aus wie, wir ich töten jetzt Menschen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee. Und sie war halt die Einzige, die was zurückgelassen hat. Und die Polizei hat sie dann sozusagen, hat ein Phantombild von ihr erstellt und hat gesagt, sie war die Haupttäterin.
Okay.
Warum auch immer, obwohl in ihrer Handtasche war keine Waffe oder irgendwas. Aber sie war dann die erklärte Haupttäterin. Die Polizei, also die Ermittler, gingen dann davon aus, dass sie zusammen mit Bader und Enslin halt die drei RAF-Verbrecher sind, die krassen Köpfe dieser Terrororganisation, dass sie halt, ja, genau so eine krasse Hausnummer ist und halt jetzt durch die Gegend zieht und Leute umbringt. So.
Sozusagen als Terroristen.
Ja, absolute Terroristen, genau. Staatsfeinde Nummer 1, absolute Terroristen, genau. Ja, Meinhof hat dann wohl auch Aussagen getätigt, die dann auch nicht so schlau waren. Über Polizisten zum Beispiel hat sie halt als, also es gibt ja die US-Variante von Beschimpfung. Wir sagen ja hier als Beschimpfung, ich sag's, ne? Das ist als Beleidigung gemeint, Bullen oder Bullenschweine. Mhm. Und in Amerika heißen die ja, also sagt man Pigs.
Mhm. Ja.
Das hat sie ja übernommen und sagt halt, Bullen sind Schweine. Mhm. Und ein Mann in Uniform ist halt ein Schwein, ist kein Mensch. Und deswegen müssen wir nicht mit ihm reden und uns nicht mit ihm auseinandersetzen, sondern können einfach schießen.
Okay.
Ja.
Okay, aber das hat so verhärtet, ja klar.
Naja, klar. Ja. Das Problem ist nur, diese angebliche Aufnahme oder diese angebliche Aussage hat sie so nie getätigt. Das stimmte gar nicht.
Das ist ja auch so ein aber es ist interessant, weil ich habe gerade gedacht, dass es auch so ein klassischer Move gewesen sein kann, weil es nicht so wirklich nach ihr klingt, so.
Mhm,
als von dem, was ich jetzt davor so gehört habe.
Ja.
Wie gesagt, kenne ich nicht, ne?
Ja.
Aber trotzdem ist es auch so ein klassischer Move.
Die, ja, die ganz klassisch.
Und so dann in der Presse und.
Ja.
Ja, also am besten hört man die Person nochmal selber sprechen. Am besten mit Video, aber dann auch ohne AI.
Ja.
ja. Genau, damit man wirklich weiß, ob das von der Person kommt. Ja.
Also ich kann natürlich verstehen, dass es in dieser Zeit extrem schwierig oder dass die Fronten verhärtet waren, gerade zwischen linken Studenten oder Menschenrechtsbewegung und der Polizei, dass das wirklich schwierig war. Aber also diese Aussage hat sie so exakt nicht getätigt. Sie hat gesagt, dass auf Unschuldige schießen sowieso niemals geplant war und hätte sie das auch nur im Entferntesten geahnt, wäre sie niemals mitgekommen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ein absolut unbewaffneter Befragungsbesuch. Also sie war unbewaffnet, aber halt zwei Leute, die mit dabei waren, nicht.
Dass sie mit ihrer Handtasche leider damit die reingucken können und sehen, ey, sie hatte gar keine
Waffe. Ist nach hinten losgegangen. Schade. Sie meinte halt, das Problem ist nur, absolut unbewaffnet da reinzugehen und so eine Befragungsaktion zu machen, wäre halt eine reine Selbstmordaktion gewesen. Mhm. I don't know. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie die Umstände waren, ich weiß nicht. Jedenfalls gab es da natürlich eine Großfahndung der Polizei, also RAF, wie gesagt, Staatsfeinde Nummer 1 und die wurden jetzt gejagt. Das Problem war natürlich jetzt für die Leute in der RAF auf der Flucht, klar, was braucht man als allererstes?
Essen.
Ja? Geld.
Ja, Pässe.
Geld.
Geld.
Und brauchst halt Geld.
Ah.
Klar, also muss, Essen, Pässe, alles, du musst alles finanzieren. Da die halt natürlich nicht jetzt irgendwie zu McDonald's gehen konnten, sagen konnten, wir arbeiten jetzt hier für 2 Monate und können dann unsere nächsten Aktionen finanzieren, haben sie halt angefangen, Banken zu überfallen.
Dann ging es ab,
ja. Dann ging es ab, ja.
Fühlten sich in die Ecke gedrängt, waren in die Ecke gedrängt. Und dann,
Ja. Und Meinhof war auf jeden Fall gesichert an einem Überfall auf eine Sparkasse beteiligt. Das waren halt keine Verbrechergenies, das waren halt keine Superprofis. Ja? Also die haben bei diesem Überfall knapp 8.000 D-Mark erbeutet. 8.000 D-Mark 1970 wären heute wahrscheinlich zwischen 16.000 und 19.000, würde ich jetzt mal schätzen.
Okay. Ja, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Das Problem war, in dieser Sparkasse...
Du hast den ganzen Staat in deinem Nacken.
Ja, eben. Und es sind ja viele Leute. Es waren ja nicht nur ein, zwei Leute.
Mit so die Leute, ne, auf deiner... aus deinem, hier, die Linken oder so.
Ja,
Es waren ja auch dann viele gegen sie wahrscheinlich.
Ja. Das Problem war, in der Sparkasse lagen eigentlich fast 100.000 Euro rum. Die haben es übersehen. Die haben das übersehen.
Oh nein, ich dachte gerade, die waren einfach nur am falschen Tag da. Aber übersehen. Nee,
die haben es übersehen, Schade, ja.
Okay. Nee, was heißt schade? Ich meine.
Da haben die damals gedacht.
Aber so,
schade.
Genau.
Blöd gelaufen.
Die haben gedacht, Empathie raus. Ja.
Nein, wie gesagt, Entschuldigung, Terroristen niemals unterstützen alle.
Genau.
Also so, aber richtig dumm gelaufen. Dann haben sie geplant, irgendwie in ein Munitionsdepot einzubrechen und in ein Rathaus einzulaufen und so und da Sachen zu klauen. Aber kurz davor wurden halt 5 RAF-Mitglieder unter ihnen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, wo noch kein Mikrofon lief, Horst Mahler war bei der RAF, ist heute ganz anders drauf. Genau, deswegen haben sie die Einbrüche also eingestellt und haben das also nicht gemacht. Dann haben sie irgendwo eingebrochen und haben irgendwelche Formulare erbeutet, die irgendwie wichtig waren und haben die irgendwie verschickt oder so. Oder die wurden verschickt, die sind aber dann verloren gegangen. Also mussten sie dann nochmal einbrechen. Also es ist irgendwie alles schiefgelaufen. Es ist unfassbar. Dann, also
diese ganze Geschichte, wo waren ihre Kinder?
Gute Frage. Gute Frage. Also
die ganze Erziehung, was da alles passiert ist.
Mhm.
Dann, wo waren die Kinder, ey?
Teils, glaube ich, bei Eltern, Schwiegereltern vielleicht oder bei ihrem Ex-Mann. Ja.
Aber was bitter wäre, wenn die dann im Heim waren, ne?
Nee, die waren nicht im Heim. Die waren, also das weiß ich, die waren nicht im Heim. Die waren nicht im Heim. Genau, ich kürze es jetzt mal ab. Also es gab da noch mehrere Sparkassenüberfälle, Einbrüche, Sprengstoffanschläge auf den Axel Springer Verlag zum Beispiel, auf Polizeibehörden.
Axel Springer Verlag. Mhm. Ja.
Inwieweit sie da überhaupt beteiligt war, ist vollkommen ungeklärt. Also ein RAF-Aussteiger hat sie beschuldigt, sie hätte einen der Anschläge zum Beispiel aktiv verübt. Okay. Eine andere RAF-Mitgliedin. Mitgliedin, das gibt's nicht, das Wort.
Mitgliederin?
Danke, besser. Hat später ausgesagt, sie hatten, dass Meinhof überhaupt nichts davon gewusst hat und gar nicht da gewesen wäre oder teilweise sogar die Anschläge eher kritisiert hat und gesagt hat, sie will damit auch nichts zu tun haben und dass es wirklich Teilgruppen gab der RAF, also so Splittergruppen, die halt Anschläge einfach gemacht hat und obwohl die Führung der RAF zum Beispiel gesagt hat, sowas lehnen wir ab, das wollen wir gar nicht, dass Meinhof mit den meisten Sachen oder mit vielen Sachen wirklich gar nichts zu tun hatte.
Interessant, und es ist halt auch das Problem, dass man sich nichts beweisen kann.
Genau, es gab dann öfter Gerüchte, dass die Polizei sie erschossen hätte oder dass sie gefasst worden wäre. Tatsächlich wurde eine junge Frau getötet von der Polizei, die wohl Teil der RAF gewesen sein soll. Okay. Es war aber nicht Meinhof, aber irgendwann wird sie gefasst. Also es wurde sogar ein Profil von ihr erstellt, wo gesagt wird, also von so einem BKA-Kommissar, dass sie also vermindert schuldfähig oder zurechnungsfähig ist, dass ihre Identität verändert wäre, dass sie also durch die Hirn-OP, bekannt, man wusste ja inzwischen, wen man da sucht, dass sie also nicht zurechnungsfähig ist, dass also was mit ihrem Hirn nicht stimmt. Und dann werden so Zeitungsartikel oder so Aufrufe veröffentlicht, wo steht unter dem Titel "Gib auf, Ulrike", und dass man also sagt, dein Kampf ist aussichtslos und stell dich endlich. Ah. Und lauter so Hausnummern.
So Kriegsmethodik.
Ja. Sie wird dann also irgendwann gefasst. Zwischendurch ist sie nach Italien geflohen und ist dahin und ist dorthin und so. Die Bild-Zeitung hat bestimmte Straftaten wie Bankraub oder so oder Polizistenmord gesagt, das ist die RAF und das war die RAF, obwohl sie es nicht war. Mhm. Hat halt Sachen behauptet von Straftaten. Mhm.
Wo sie gerade in Italien war, oder
so. Wo die RAF komplett überhaupt nicht beteiligt war. Also hat gesagt, da war ein Bankraub oder da wurde ein Polizist ermordet, das war die RAF.
Die Schuld.
Genau, und das war gar nicht die RAF. Ja, wie eigentlich damals schon relativ klar war. Der Schriftsteller Heinrich Böll, ich weiß nicht, ob ihr den hat, mir hat er was gesagt, noch aus der Schule, der hat halt versucht, auch Meinhof zu verteidigen und die Bild-Zeitung deswegen anzuklagen. Es hat aber natürlich nirgendwo hingeführt. Ulrike Meinhof auf der Flucht hat bei einem Bekannten über vier Ecken mit jemand anders zusammen übernachtet, wie gesagt, auf der Flucht, immer überall anders, hat er geschlafen und dieser Bekannte von vier Ecken hat aber geahnt, dass es RAF-Mitglieder sind und hat die zwar bei sich schlafen lassen, hat aber auch die Polizei gerufen und Ulrike Meinhof und das RAF-Mitglied Gerhard Müller wurden in dieser Wohnung festgenommen. Aha. Ulrike Meinhof war wahnsinnig abgemagert. Also sah auch gar nicht mehr aus wie auf dem Fahndungsfoto, was man von ihr hatte. Also der ging es körperlich schon nicht so gut. Sie wurde auf die Polizeistation gebracht. Sie durfte keinen Anwalt anrufen. Sie durfte niemanden anrufen. Die Polizei hat ihr gesagt, die Ermittler haben ihr gesagt, sie werden ihren Anwalt informieren.
Haben sie nicht, eigentlich auch schon
sie nicht gemacht,
recht, oder?
Ja, natürlich. Gab es. Ja. Polizei hat gesagt, sie hat ihr Anwalt wäre informiert. Der Anwalt, also keine Anwälte wurden informiert. Sie hatte keinen Anruf, die Polizei hat keinen Anwalt angerufen.
Die Staatsfeind Nummer 1.
Sie wollte sich dann wehren dagegen, dass man ihr die Fingerabdrücke abnimmt. Dann hat man ihr gesagt, okay, mach mal Vollnarkose. Entweder Vollnarkose und zwing dich oder du machst es halt. Das hat die Polizei bei sehr, sehr vielen RAF-Mitgliedern so durchgezogen. Hat auch teilweise, es ist nicht nur verboten, es ist lebensgefährlich.
Ja.
Das sind ja keine Ärzte. Absolut krasse Methoden der Polizei in dem Fall. Meinhof wurde zwangsweise entkleidet, um festzustellen, um sie wirklich final zu identifizieren, weil sie hatte eine Kaiserschnittnarbe und die wollte man halt sehen, warum auch immer. Ja, sie hatte Ausweis und so, ne? Also
so Ebenen, die reinspielen, so Sexismus macht.
Weil es waren wahrscheinlich, also mit 99% Sicherheit keine Frauen, die da extra für geholt wurden, um sie auszuziehen. Dann wollte der Fahndungsleiter unbedingt ihren Schädel röntgen lassen, um sie eindeutig zu identifizieren. Völlig absurd. Anhand ein Röntgenbild, what the fuck? Ja, genau.
Guck mal hier. Ja. Mal, müssen mal gucken. Mal das Ellen jetzt ausziehen und mal
rüsten. Ja, genau.
Durchchecken, weißt du? Wir wissen ja nicht, wen wir da ganz genau vor uns haben.
Ey, voll absurd. Und tatsächlich hat er auch sofort eine richterliche Anordnung dafür bekommen, dass er das darf. Also die wurde nachts wirklich in eine Röntgenstation irgendwo hingebracht. Sie hat gesagt, sie möchte wenigstens einen Anwalt dabei haben. Wenigstens das. Daraufhin haben 4 Polizeibeamten sie gefesselt, festgeschnallt, in die Augen verbunden.
Das ist auch Horror. Also, es sind so viele Männer, also so Cops, dann diese Macht, diese Gewalt sind also einfach so ausgeliefert.
Es ist wirklich, wenn man das liest, es ist unfassbar. Es gibt Zeugenaussagen, die danach gesagt haben, also die Frau wurde offensichtlich körperlich misshandelt. Und es gibt Zeugen, die ganz klar sagen, also eine der Anwesenden, wahrscheinlich eine vom Personal, Klinikpersonal, hat gesagt, wie bedauerlich, dass wir keinen Hitler mehr haben. Und ein Beamter, einer der Polizeibeamten, hat gesagt zu ihr, wir sind zu Menschen wie ein Mensch, zu Schweinen wie eine Sau, wenn es sein muss, wie eine Wildsau. Es ist richtig, richtig, richtig krass. Sie hatte einen Anwalt, der hatte eine Vollmacht von ihr. Die wurde von allen Instanzen abgelehnt. Der hatte eine Vollmacht. Das war alles. Der Anwalt hat ewig nicht erfahren, wo sie eigentlich ist. Nach 4 Tagen dann endlich hat er dann erfahren, wohin sie verlegt worden ist. Weil sie wurde auch einfach verlegt und niemand wusste Bescheid, wohin und warum und überhaupt. Und nach 4 Tagen durfte er sie das erste Mal aufsuchen. Und hat halt erfahren, was da eigentlich abging. Worüber haben die Medien berichtet zu der Zeit? Was denkst du?
Dass sie gefasst worden ist, war schon.
Ja. So, und in den Tagen, also nach ihrer Verhaftung, was denkst du, was die Medien berichtet haben?
Gemacht hat?
Genau. Wie krass sie sich verhält in Haft. Darüber wurde berichtet.
Okay.
Dass ihr Verhalten total befremdlich ist, dass wahrscheinlich an ihrer Hirn-OP liegt, dass sie also völlig quasi geistesgestört sich verhält.
Und in der Zeit bestialische Menschen auf sie losgelassen.
Ja.
Und einfach machen lassen.
Ja.
Ja. Das ist krank. Richtig eklig. Boah.
Die ist halt.
Die hat sich schon umgedreht, ey.
Wer für solche Themen wie Polizeigewalt oder jetzt auch Zustände im Gefängnis, wer dafür sensibel ist, was ich total verstehen kann, die nächsten 2 Minuten skippen. Sie wird in Einzelhaft genommen, aber nicht nur das, sie kriegt krasse Isolation. Und das heißt, sie hat eigentlich die härtesten Haftauflagen, warum auch immer. Sie ist nämlich nicht nur optisch, sondern auch komplett akustisch von allem getrennt. Das heißt, sie ist in einer Einzelzelle, wo keine, also wo keine Geräusche. Null.
So, als ja. Das, kein Leben
das ist, also das ist heute nennt man das Folter.
Tier, so.
Nee, das ist absolute Folter. Das ist okay, also wirklich keine Besuche, kein Radio, keine Gespräche, keinen menschlichen Kontakt. Null.
Ja, das ist noch ein bisschen so.
Ja. Das ist richtig, richtig, richtig übel. Diese Maßnahmen, die dort an ihr, oder diese Haftauflagen, die werden auch heute als so inhuman eingestuft oder als heute sagt man wirklich, sie wurde gefoltert.
Ja.
Die Zelle war also vollkommen weiß, auch die Möbel alles weiß, die Wände alles weiß, schalldicht und Tag und Nacht grelles Neonlicht.
Boah, krass.
Jeder Kontakt auch zu anderen Häftlingen war verboten, weil sie galt halt als Unruhestifterin. Mhm. Woher soll man das wissen? Die hat ja nie irgendeinen menschlichen Kontakt. Also völlig, völlig krank. Sie durfte auch an nichts teilnehmen. Sie durfte auch seltenst, wenn überhaupt, mit ihrem Anwalt sprechen. Sie galt als gewaltbereit, als gefährlich, wurde nachts mehrmals geweckt, tägliche Leibesvisitationen, durfte einmal wöchentlich baden. Und wenn sie auf den Hof durfte, dann durfte ihr niemand begegnen. Also es war unfassbar.
Alle Leute, die da beteiligt waren, die müssen unbedingt... Also,
das ist, ja.
Ich meine, die leben noch, oder?
Das ist... Ja, also gehe ich davon aus, viele.
Ah, das ist keine Kapitulation.
Es ist so krass, was sie mit dieser Frau gemacht haben.
Also, ey.
sie ist aber dann...
Moment, also diese Leute, die leben jetzt noch, ne? Die das gemacht haben. So.
Also ein paar werden bestimmt noch leben, ja. Ja. Hm. Hm? Aber ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand belangt wird für irgendwas. Sie ist dann auch in Hungerstreik getreten und wollte halt durchsetzen, dass das die Gefangenen, also dass die RAF-Gefangenen zumindest zusammengelegt werden. Hm. Also sie war auch nicht die Einzige im Hungerstreik. Sie ist relativ lange im Hungerstreik geblieben und mit ihr auch.
Das war in den 70ern?
Das war in den 70ern, genau. Wir sind jetzt im Juni 73. Mhm. Ihr Anwalt und mehrere Psychologen oder so haben halt wirklich versucht, für sie zu kämpfen, haben gesagt, ey, das ist menschenunwürdig, das ist Folter, das ist eine lebensbedrohliche, sogenannte weiße Folter, ne? Das ist lebensbedrohlich, was mit dieser Frau gemacht wird. Absolut unmöglich. Der Anstaltsleiter meinte aber, die Zelle ist deswegen weiß aus Hygienegründen.
Ja, halt deinen Mund.
Ja. Und das ist deswegen so geräuscharm, weil halt bei ihr da in der Abteilung gerade nicht so viele sind, nicht so viele andere. Die war fast alleine in dem Knast. Das ist, außerdem hätte sie kleine Bilder aufhängen dürfen können und hätte wohl ab und zu Besuch gehabt.
Das ist der perfekte Ersatz für Akustik.
Ja, absolut. Bild aufhängen.
Duschen und so dass die ganze Zeit so komische Dudes kommen und Leibeswitze machen und so weiter.
Nee, ist absolut
cool. Bilder reichen auf jeden Fall. Würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie in der Lebenskrise ist
oder
der gefoltert wird, einfach mal ein Bild.
Häng doch mal ein Foto auf.
Ich immer Bilder mit in der Tasche, damit, falls ich mal
irritiert
werde.
Genau.
Weißt du?
Nee, safe, ja.
Safe.
Gute Idee. Ja. Ich frage mich, warum es Therapie gibt. Nehmt euch einfach ein Bild mit. Es ist unfassbar. Dann hat der Generalbundesanwalt geplant, dann Meinhof eine psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen, um halt ein Gutachten von ihrem Geisteszustand zu erstellen, zwangsweise. Als sie davon erfährt, weil ich glaube auch die psychiatrischen Anstalten zu der Zeit waren nicht lustig, hat sie halt versucht mit Rechtsmitteln, also dagegen zu klagen und versucht das zu verhindern, weil sie schon gedacht hat, das ist bestimmt, wird bestimmt ihren Zustand oder ihre Unterbringung nicht verbessern. Und die haben halt als Begründung genommen, naja, weil sie halt diese Hirn-OP hatte, ne? Insofern wollen sie unbedingt untersuchen, zwangsweise halt auch, ne? Zwangseingriff durchführen, um halt zu gucken, ob man vielleicht irgendwelche psychischen Störungen, die dann halt durch die OP aufgetreten sind, zu beheben, bla.
Ja.
30 Universitätsärzte erklären vor Gericht, dass dieser Eingriff, der wie auch immer aussehen sollte, am Hirn von ihr zwangsweise, nicht nur gesetzeswidrig ist und absurd ist, sondern akut lebensgefährlich wäre, wenn man das machen würde. 30 Ärzte.
30 Ärzte, 30.
Der BGH hat gesagt, doch. Es ist wirklich unglaublich. Viele Promis haben davon erfahren, so in Westdeutschland, haben sich dann wirklich für sie eingesetzt und haben versucht, das zu verhindern. Mhm. Der Spiegel mischt sich dann nochmal ein. Und der hat eine Krankenakte von ihr, irgendwie kam er wohl ran oder hat sich besorgt und hat gesagt, da könnte es durchaus zu diesen psychischen Veränderungen gekommen sein und der Eingriff sei harmlos und es würde ja nur aufgebauscht.
Kommen die um die Ecke, machen einfach auf Ärzte.
Ich habe keine Ahnung. Meinhof hat dann wirklich auch Strafanzeige gestellt wegen Körperverletzung im Amt und so weiter und so fort. Immer abgewiesen, wurde immer alles abgewiesen. Jetzt sind wir 1974. Meinhof und Enzlin sind beide zusammen in derselben Anstalt, in dieselbe Anstalt verlegt worden, nach Stuttgart-Stammheim. Ihre Zellen sind zwar sie haben Nachbarzellen, wo sie aber auch nicht kommunizieren können. Und diese Nachbarzellen sind von allen übrigen isoliert. Also kein Kontakt weiterhin zur Außenwelt. Sie dürfen aber 4 Stunden täglich dürfen sie in einen Betonkäfig auf dem Dach des Gebäudes und dürfen dort Zeit miteinander verbringen. Was aber auch schnell wieder gecancelt wird, weil Meinhof sich wahrscheinlich gegen Gewalt, wahrscheinlich angegriffen wird von der Wärterin, so wie es heute bekannt ist, und sich dann wehrt mit einer Klobürste gegen die brutale Wärterin. Und das legt man natürlich wieder anders aus und sagt, also sie darf dann jetzt wieder keinen Kontakt zu irgendjemandem haben. Kurz darauf stirbt einer von den RAF-Mitgliedern im Hungerstreik, also ein Mann. Holger Mainz. Er wurde zwangsernährt und es gab aber keine medizinische Aufsicht. Und er ist an den Folgen von, man weiß es nicht mit Sicherheit, aber ja, er ist gestorben. Wahrscheinlich gestorben trifft es wahrscheinlich nicht ganz, aber Und man versucht jetzt also auch, die anderen RAF-Mitglieder dazu zu bringen, diesen Hungerstreik zu beenden, weil irgendwie sieht's ja auch nicht so cool aus, wenn die da alle sterben im Knast. Ne? Und der Bundespräsident Gustav Heinemann bittet also Meinhof und die RAF jetzt also offiziell 74 in einem Privatbrief, diesen Hungerstreik zu beenden, damit sie halt überleben. Und sagt halt, man prüft jetzt Hafterleichterungen und die Haftbedingungen sind ja jetzt ein bisschen netter und so. Das sind seine Argumente, warum sie den Hungerstreik beenden sollen. So ganz kommen die Argumente von ihm nicht durch, wen wundert's? Und Meinhof antwortet daraufhin, Ziel des Streiks ist es, dass keiner von den RAF-Häftlingen mehr so isoliert ist und dass keiner mehr Folter erleben muss und zwangsernährt wird. Und sagt halt, Zu dem Präsidenten Heinemann, kommen Sie gerne zu mir ins Gefängnis. Für 15 Minuten besuchen Sie mich. Ich zeige Ihnen, wie ich hier lebe. Ich zeige Ihnen, wie die Haftsituation für uns aussieht.
Ja.
Und dann können wir reden.
Mhm.
Er kommt natürlich nicht, er lehnt es ab.
Und wer war das, der es abgelehnt hat?
Der Bundespräsident. Und als ein relativ kurze Zeit später, als ein Vollzugsbeamter, die Zelle 719, öffnet frühmorgens, findet der Ulrike Meinhof tot auf.
Shit.
Angeblich gab es keine Fremdeinwirkung. Also man sagt, dass keine Anhaltspunkte für ein Einwirken dritter Personen zu erkennen waren. Aber es gibt berechtigte Zweifel. Also es wurde auch Jahre später, wurde das Gutachten angezweifelt und ganz hundertprozentig sicher ist es nicht, weil es waren abends auch wohl Geräusche aus ihrer Zelle zu hören, die man nicht zuordnen konnte und sie war am nächsten Tag verabredet mit Leuten und so weiter. Und es gab auch keine wohl direkten Anzeichen für Selbstmordgefährdung. Aber wir lassen es mal so stehen. Es wird immer noch offiziell als Selbstmord deklariert.
Obwohl es dafür keine Beweise gibt, ne?
Obwohl es, naja, der Beweis war halt, dass man sie so aufgefunden hat, allein in der Zelle.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und nach der Obduktion wurde tatsächlich ohne Genehmigung oder irgendwas ihr Gehirn entnommen und untersucht. Und zwar über Jahre. Jahre, also 2002 wurde das erneut untersucht.
Oh, 2002.
Bis dann mal ihre Tochter,
als
sie das endlich erfahren hat, 2002, ihre Tochter Bettina hat davon erfahren, hat die Ärzte angezeigt wegen Störung der Totenruhe und illegalen Umgang mit den sterblichen Überresten ihrer Mutter und halt hat gefordert, dass das Gehirn ihrer Mutter herausgegeben wird und jetzt aufgehört wird, an dem Hirn ihrer Mutter zu forschen.
Was ist denn da los? Was ist denn für eine Faszination für das Gehirn?
Wollten halt unbedingt feststellen, ob durch diese Hirn-OP ein angeblicher Schaden an der Amygdala erfolgt sei, was dann dazu geführt hätte, dass sie nach der OP...
Dass sie kein Fan war von dem Staat und gegen Ungerechtigkeit
war. So kann man es sagen. Oder dass sie halt krass aggressiv war und sich nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Ja, halt, ne, dass sie halt zu Bestie geworden ist.
Ja, richtig,
dass
genau.
Sie halt wirklich,
genau.
Ja.
Mhm. Die Tochter hatte Gott sei Dank Erfolg und die Staatsanwaltschaft hatte also das Gehirn rausgegeben und sie wurde endlich beerdigt. So, natürlich, wie gesagt, niemals würde ich sagen, Terrorismus ist was Gutes. Niemals das Riskieren von Verletzungen oder Menschenleben. Niemals, ja. Niemals. Ja. Natürlich müssen solche Leute bestraft werden, angeklagt werden, verurteilt werden, rechtskräftig. Gar keine Frage.
Mhm.
Aber wir haben ja einen Fall von einer Frau, die nicht einfach angeklagt wurde und einen fairen Prozess hatte.
Nein, überhaupt nicht.
Nein.
Also nicht auch nur unverhältnismäßig dann behandelt worden ist, sondern halt gefoltert worden ist.
Ja. Ja.
So, was nichts damit zu tun hatte.
Ne? Nee.
Also
nee.
So mit
Nein.
den Taten davor.
Ja. Nein, also absolut unverhältnismäßig.
Also Gerechtigkeit ist was anderes.
Gerechtigkeit ist was anderes. Das würde ich so unterschreiben.
Ja.
Und diese Frau hat also im, um nochmal den Bogen zu spannen, hat im Märkischen Viertel gewohnt.
Im merkwürdigen Viertel.
Im merkwürdigen Viertel, ja.
I see. Ja, krass, das wusste ich nicht. Heftig.
Ja, krasse Nummer, oder?
Krasse Nummer. Ey, wie viele verschiedene Leben sie geführt hat, ne?
Ja.
Also.
Ja.
Ja.
Und um den Bogen vielleicht zum Rausgehen auf etwas Positives zu lenken, obwohl das bei der Geschichte echt schwer fällt. Viele, viele gute tolle, mutige Menschen haben im Märkischen Viertel gewohnt oder wohnen da auch heute noch. Und einer von ihnen ist Jonathan.
Oh, danke schön.
Und ja, und ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass du hier warst. Und ich bin großer, großer Fan von deiner, mit deinem Talent, von deinem Beruf. Du bist unglaublich toller Schauspieler. Also im Tatort, im norddeutschen Tatort ist er zu sehen. Und wo bist du als nächstes zu sehen? Was kann man sich angucken?
Wir haben gerade abgedreht, Herzkino.
Das klingt toll.
Nächste Ausfahrt Glück, dann ein Film, der haben wir jetzt, also einen Kurzfilm abgedreht von der Filmschule Arche. Das ist
die kenne ich, Experiment. Ja. Sehr, genau, sehr, sehr cool.
Da freue ich mich auch. Was noch? Also dann hat synchron gesprochen.
Stimmt, du sprichst auch ganz viel synchron und, genau, und Hörspiele, genau, ganz toll,
genau,
ja.
Genau, und mache auch gerade zu Filmen, Impro. Da haben wir jetzt auch gerade eine Gruppe, haben wir noch was abgedreht. Genau, also so verschiedene Projekte, auf die ich mich auch noch freue. It's alive, it's alive. Aber auch jetzt hier bei dir zu sein, ne? Also ich finde diesen Austausch sehr schön und wichtig, und dass wir halt Inspiration nehmen aus verschiedenen Geschichten. Was bedeutet es für uns selbst? Was bedeutet es für mich? Was nehme ich aus diesen Geschichten mit?
So, ja, das stimmt. Zukunft, ne? Das stimmt, ja.
Ja. Und wie formt es einen selbst? Und was kann man daraus tanken?
Voll. Und sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, sorgt auch ein bisschen bei mir für Female Rage, zugegeben. Aber genau, zu gucken, was nehmen wir daraus und was lernen wir daraus oder was können wir einfach wirklich in Zukunft besser machen?
Ich denke, kritisches Denken ist auch voll wichtig. Also im Sinne von, das sehen wir ja auch bei dem Fall jetzt Meinhof und so, ne? Also wer hat welche Macht, was Presse etc. betrifft, welche Artikel zu schreiben und was wegzulassen, welche Themen und welche Perspektiven. Das heißt, einfach kritisch umzugehen. Also nicht halt auch alles zu verneinen, was jetzt kommt so aus der Presse, im Sinne von alles fake und so
weiter.
Aber halt einfach kritisch nachzudenken, nochmal extra nachzuschauen, extra nachzuforschen, verschiedene Perspektiven auch zu tanken. Ich finde, was einer der wichtigen Dinge ist auch, dass man sich ungefähr 3 bis 5 verschiedene Rhetoriken und Methoden, nicht Methoden, sondern halt Meinungen auch tankt und auch sagen kann, was die andere Seite über ein bestimmtes Thema denkt.
Also natürlich.
Meine eigene Meinung ist ja schon da gefestigt, aber was ist die Meinung von den anderen? Und dass ich halt auch erst nochmal Schlüsse fassen kann, wenn ich die Meinungen von den anderen auch noch mehr auf dem Schirm habe und weiß. Und nicht nur ein, zwei Meinungen, ne? Sondern halt wirklich so auch weiß, Punkte gibt es, sind 5, 6, 7 Punkte, was die anderen sagen. Ne? So auch Trumps Seite, dass ich dann weiß, okay, die denken das und das und das und das. Ich weiß was die für richtig halten. Und ich denke aber so und so. Also, dass man einfach so ein kritisches Denken hat und nicht nur seine eigene Meinung immer auf dem Schirm hat, sondern auch die Meinung von den anderen.
Ja.
Damit man auch ein allgemeineres Bild bekommt von
ja, natürlich. Also wenn ich mich nur ausschließlich auf Twitter oder auf TikTok zum Beispiel über Sachen informiere, bekomme ich ein verzerrtes Weltbild.
Genau.
Das ist einfach Fakt. Und je mehr ich über Dinge weiß und je mehr Fakten ich habe, desto besser kann ich tatsächlich urteilen. Das ist richtig.
Die Weitsicht, das sind wir wieder, ne? Aussicht.
Ja, Aussicht.
Hochhaus. Genau, es geht um die Weitsicht und Balance. Sich immer auch Balance gönnen.
Insofern, bleibt safe da draußen, passt auf euch auf.
Yeah.
Seid lieb zueinander, so doll es nur geht.
Yes. Tankt Geschichten und macht Geschichten.
Das ist geil.
Lebt Geschichten.
Ja, sehr gut. Ja.
Lebt sie einfach aus. Hi. Yes, yes.
Bis bald. Ich danke dir, Jonathan. Es war ein reines Fest.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wirklich, ich finde es richtig gut. Vielen, 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 vielen Dank. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Weiterhin viel Inspiration mit dem Podcast. Es wirklich macht Spaß, sich mit dir auszutauschen.
Das freut mich sehr. Dankeschön, Dito. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Habt es schön. Bis dann.
Bis dann.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mauzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.